Sie hören jetzt SWR1 Rheinland-Pfalz Leute als Podcast mit Katja Heinen.
Sie hören heute eine ganz besondere Sendung mit einem ganz besonderen Gast. Beate Sander wird von vielen liebevoll als Börsenoma bezeichnet. Sie ist eigentlich Realschullehrerin, hat mit 59 Jahren ihre erste Aktie gekauft. Heute ist sie Aktienmillionärin, gefragte Börsenexpertin, hat 50 Bücher geschrieben, darunter etliche Bestseller und will vor allen Dingen mit dem Vorurteil aufräumen, Aktien seien nur was für Reiche und Spekulanten. Herzlich willkommen in Leute, Beate Sander.
Danke.
Lassen Sie uns bitte mal ein bisschen über die besondere Situation sprechen, in der wir uns beide befinden. Geplant war eigentlich, dass Sie bei mir im Studio in Mainz sitzen. Sie wollten dort einen Vortrag halten und danach wollten wir die Leute-Sendung mit Ihnen gemeinsam machen. Sie haben mich letzte Woche angerufen, haben gesagt, es geht nicht mehr, ich kann nicht mehr gut laufen. Ich sage das jetzt mit Ihrem expliziten Einverständnis. Sie haben gesagt, ich habe im Endstadium Krebs. Wie geht's Ihnen heute?
Also es ist so, ich habe nicht mehr viele Tage, vielleicht noch ein oder zwei Wochen zu leben. Ich kann damit sehr locker umgehen. Ich habe schlimme Krebstumoren, die fressen die Knochen an und drücken auf die Nervenbahnen. Also manchmal sind die Schmerzen unerträglich. Aber ich habe festgestellt, immer dann, wenn eine Herausforderung ist, wie jetzt, dass wir dieses Interview machen oder dass ich andere Vorträge halte, dann geht mein Adrenalinspiegel so hoch, dass das die Stunden sind, wo ich noch volle Lebensqualität habe. Habe ich ganz wenige Schmerzen und dann freue ich mich und habe mir das Ziel gesetzt, bis zum letzten Atemzug wirst du das machen. Nicht? Am Leben teilnehmen, auch den Menschen vielleicht ein bisschen Hilfen geben und vielleicht sogar zeigen, selbst wenn man so eine aussichtslose Krebserkrankung hat, wo man sagt, Heilung, da geht 0,0, bin ich immer noch zuversichtlich und sage, ich will aus jedem Tag noch etwas machen. Nicht, dass ich das Leben genieße, sondern auch ein bisschen was Ordentliches hinterlassen. Und da kann ich ganz locker mit der Situation umgehen. Und ich glaube, Sie haben auch nicht das Gefühl, dass ich hier irgendwie Trübsal blase. Ganz im Gegenteil. Ich bin richtig begeistert und freue mich über jede Situation, die mir noch solche Möglichkeiten verschafft.
Also ich freue mich sehr, dass ich heute bei Ihnen sein darf und dieses Gespräch mit Ihnen führen darf. Ich muss gestehen, Sie sind die Erste, die ich kennenlerne, die so locker mit dem Thema Tod und Sterben umgeht. Können Sie denn nachvollziehen, dass es Leute gibt, die da richtig Probleme damit haben und das verdrängen?
Das kann ich sehr wohl. Wenn ich mir jetzt vorstelle, ich würde nicht allein leben, nicht, wo ich machen kann, was ich will, sondern ich hätte jetzt zum Beispiel eine Familie mit Kindern. Ich wäre nicht 82, sondern ich wäre 40. Oder ich habe selber vielleicht Eltern zu betreuen. Wenn ich also jetzt um mich Menschen herum hätte, die mich jetzt direkt brauchen, für die ich da sein müsste, vor allen Dingen eben als Familienmutter, als Familienvater, dann kann ich sehr wohl verstehen, dass man da nicht so locker mit umgehen kann als ich, weil ich sage, normalerweise, wenn du 82 bist, dann kannst du ja froh sein, wenn du bisher eigentlich immer sehr erfolgreich gelebt hast und eigentlich nie in Kliniken waren, ja, also außer die letzten paar Jahre mal, und das auch immer locker weggesteckt hat. Also wenn ich mir vorstelle, das würde meine Kinder betreffen, die sind mitten im Leben mit ihren Kindern, wäre das für die ein ganz anderes Problem.
Trotzdem, woher nehmen Sie persönlich die Kraft, das so mutig alles anzugehen?
Ja gut, weil ich diese Kraft schon immer brauchte. Ich habe, weiß Gott, kein leichtes Leben gehabt. Und wenn ich diesen Mut oder diese Kraft nicht hätte, dann wäre ich nicht das geworden, was ich heute bin.
Sie haben ja sogar Ihre eigene Trauerfeier akribisch geplant. Ich finde, da gehört echt was dazu.
Finde ich jetzt eigentlich wieder weniger. Das ist mehr so ein Ausdruck von Wertschätzung für die anderen. Und natürlich auch für meine Kinder und die Enkel. Und ich lade dann auch nicht da irgendwelche Leute ein. Dann lade ich eben Menschen ein, mit denen ich auch noch jetzt viel gemacht habe. Nicht? Vor allen Dingen natürlich mein Verlag, den ich ohne Ende liebe. Und auch wenn ich jetzt zum Beispiel seit vielen Jahren Jahren für andere Organisationen Kolumnen schreibe oder regelmäßig Vorträge halte, die lade ich dann ein. Und dann sage ich, okay, bei mir gibt es locker zu. Ihr kriegt kein Champagner, wenn ihr auf meine Trauerfeier kommt. Aber sonst könnt ihr natürlich alles essen und trinken auf hohem Niveau. Es kommt auch ein Pianist, der spielt natürlich jetzt keine moderne Schlagermusik, sondern ich bin Klassik-Fan. Ich habe als Kind selber auf einem öffentlichen Konzert Klavier gespielt und da wünsche ich mir jetzt so wilde Klassik wie Rachmaninoff, nicht, oder Tschaikowski, dass das als Begleitmusik ist. Dann sollen die eingeladenen Gäste, wenn sie mögen, eine kurze Rede halten und dann wird eben gemütlich schön gegessen und getrunken und auch nicht geheult und gejammert, sondern einfach ein schöner Rückblick. Das ist dann spannend. Ist aber kein Kindergeburtstag.
Was macht Ihnen denn aktuell noch richtig viel Freude?
Also Freude macht mir natürlich, dass die von mir erfundene Hochtiefmutstrategie wirklich greift. Die bewährt sich in jeder Krise, in jedem Crash. Die bewährt sich auch in guten Zeiten. Und wenn man die richtig einhält, dann wird man im Laufe der Zeit auch wohlhabend. Ich will nicht sagen, dass man mit 30.000 Euro unbedingt Millionär wird. Da gehört mehr dazu. Aber es reicht ja auch schon, wenn man sagt, ich habe 30.000 Euro und habe nachher 100.000 oder 200.000. Spielt der Zeitraum natürlich auch eine Rolle.
Sie haben es mit Ihrer Strategie auf wie viel genau geschafft von 30.000 Euro ursprünglich?
Also heute habe ich noch nicht in mein Depot geguckt. Und gestern auch nicht. Aber am Freitag hatte ich ein neues Allzeithoch mit 2,7 Millionen.
2,7 Millionen Euro.
Millionen.
Das heißt, Sie haben mehr als vor dem Corona-Crash.
Ja, wesentlich mehr. Nicht? Dann im Corona-Crash ging es bei mir auch runter, schrieb auch die Frankfurter Allgemeine Sonntagszeitung. Sander hat 500.000 Euro verloren.
500.000 Euro hatten Sie verloren?
Ja, das kann man schon sagen. Mein Allzeithoch vor dem Crash auf dem höchsten Stand war 2,6. Nicht? Aber dann ging das auch runter, kurzfristig so auf 2 Millionen. Da habe ich aber gleich gesagt, ich bin wie ein Gärtner. Ich sehe und pflanze zur genau richtigen Zeit, damit ich später ernten kann. Und da habe ich wieder die Grundlage geschafft, dass ich wieder dadurch zu neuen Allzeithochs komme.
Also Sie lieben Crashs, kann man sagen.
Also,
ne?
ich will nicht sagen, dass ich jetzt einen Crash liebe, aber ich habe auch keine Angst davor. Und auf jeden Fall ist ein Crash spannend. Und ich war auch sicher, dass ich eher als zum Beispiel der DAX und so weiter ein neues Allzeithoch erreichen werde, was ja auch geschehen ist.
Dann lassen Sie uns mal über diese Hoch-Tief-Mut-Strategie sprechen, die Sie quasi erfunden haben und für die Sie in der Finanzwelt berühmt geworden sind. Können Sie mal für Leute, die sich noch nie groß mit Aktien beschäftigt haben, kurz und ganz einfach erklären, wie das funktioniert?
Also, der erste Grundsatz ist breit gestreut, nie bereut. Also nicht drei Aktien im Depot. Der zweite Grundsatz ist kein Fluch, sondern Segen, langfristig anlegen. Also nicht heute rein und morgen raus. Das dritte ist so mehr von der Verhaltensweise geprägt. Meide die gefährlichen vier. Euphorie, Panik, Angst und Gier. Nicht? Also, dass man sich von diesen Emotionen nicht leiten lässt und sich dann alles verdrängt. Dann gibt es dann so weitere Sachen, dass ich sage, also wenn ich jetzt anlege, zahlt man meistens den gleichen Preis, egal ob ich für 100 Euro oder 5.000. Ich mache immer so 1.500 im Schnitt und wer wenig Geld habt, sage ich, seht zu, dass ihr über 1.000 Euro macht und wenn ihr viel Geld habt, aber jetzt nicht dann gleich 10.000, sondern ich kaufe dann auch gern zu, also zu niedrigen Kursen einkaufen und wenn ich verkaufe, zu Höchstkursen. Also, dass ich dann sage, oh ja, meine Aktie hat mal wieder Allzeithoch oder Jahreshoch, jetzt mache ich einen Teilverkauf. Aber dann verkaufe ich nicht alle, sondern ich mache einerseits Zukäufe und andererseits mache ich Teilverkäufe. Auf die Weise bleiben meine stärksten Rennpferde im Stall. Und da kann ich ein Beispiel nennen. Ich habe so etwa vor 20 Jahren die wohl beste Technologieaktie Medizintechnik Sartorius aus dem TecTax gekauft. Und ich habe diese Aktie selber dann umgerechnet zum Kurs von 5 40 Euro gekauft. Wenn ich jetzt gestern Teilverkauf mache, da habe ich 355 Euro bekommen. Das sind 6.500 Kursgewinn. So viel Kursgewinn machen andere Aktien nicht unbedingt. Nicht? Aber es ist eben nur möglich durch diese Langfristanlage, dass man dann eben auch wirklich dreistellige, manchmal auch vierstellige Kursgewinne hat.
Also ich versuche das jetzt nochmal zusammenfassen. Sie sagen, bei Ihrer Hochtief-Mut-Strategie nur verkaufen Aktien, die wirklich ganz oben stehen, und dann nur Teilverkäufe, immer nur so für 1.500 Euro etwa pro Aktie kaufen, nicht mehr, breit streuen und auf jeden Fall nicht in Panik geraten, wenn die Aktien nach unten gerutscht sind und den Fehler machen, dann zu verkaufen.
Was jetzt aber bei der Hochtiefmutstrategie noch extrem wichtig ist, das kann man mal am Vergleich mit Warren Buffett sagen, den kennt eigentlich jeder. Der Warren Buffett sagt, ich kaufe nur das, was ich bis zum Lebensende behalten will. Wir decken uns. Wenn man sich irrt, kann man verkaufen. Siehe Wirecard. Dann sagt er, ich kaufe nur das, was ich liebe, was ich kenne, was ich mag, sage ich, okay, stimmt für mich auch. Und dann sagt er, ich kaufe nur niedrig bewertete Aktien, so defensive, substanzstarke, andere kaufe ich nicht. Und dann sage ich, ich kaufe auch diese Aktien, die der Warren Buffett hat. Aber ich denke gar nicht daran, nur solche zu nehmen. Er sagt dann, ich kaufe nur, was ich wirklich kenne und verstehe. Ja gut, was ich kenne, das kaufe ich auch. Aber ich habe ja auch ein Gehirn, damit ich sage, ja verdammt nochmal, wieso soll ich denn nicht lernen, was künstliche Intelligenz ist, was Medizintechnik ist, was Biotechnologie ist, was jetzt zum Beispiel auch Halbleiter und Chips sind. Das kann ich doch lernen. Gerade diese, nicht, die haben sich entwickelt. Warren Buffett ging auch davon aus, wenn Crash kommt, werden die niedrig bewerteten, braven, defensiven Aktien zwar auch runtergehen, aber viel weniger. Stimmt gar nicht. Wenn ich jetzt in mein Depot gucke und sage, wo sind denn meine Aktien im Allzeithoch? Wo sind denn meine Rennpferde, nicht, die im Stall bleiben? Das sind alles Wachstumsaktien. Nicht? Und in der ersten Position sind dann vor allen Dingen Online-Aktien. Na, Amazon, Shopify, die sind alle auf Allzeithoch. Die besten Medizintechnik, Biotech-Aktien auch. Also da hat sich auch die Zeit total geändert.
Aber Frau Sander, wenn man Sie so hört und Sie sagen, ich bin noch in der Lage, mich da einzuarbeiten, ich habe ein Gehirn, dann heißt es, da steckt richtig viel Arbeit dahinter, was Sie da gemacht haben in den letzten 3 Jahrzehnten. Wie viele Stunden am Tag haben Sie sich denn mit Aktien beschäftigt?
Ich mache eigentlich rund um die Uhr mit ganz wenig Schlaf, mir reichen im Schnitt 4 Stunden, beschäftige ich mich mit Aktien. Ich schreibe dann einen Börsenführerschein, ich mache Kolumnen, ich mache Interviews. Also ich kann sagen, rund um die Uhr Börse, keine Freizeit. Aber das war nicht immer so. Und es wäre auch nicht immer so, wenn ich jetzt beispielsweise mir vorstelle, mein Mann wäre noch nicht gestorben, dann würde ich auch nicht jetzt die ganze Zeit Börse machen.
Ja, da hätte der wahrscheinlich auch ein Problem mit gehabt.
Ja gut, ne? Also wenn sich heute ein Mann in mich verlieben würde und ich würde mein Leben nicht ändern, der wäre spätestens nach 2 Tagen weg. Da würde er sagen, das geht ja mal gar nicht, nicht. Also ob man jetzt Zeit für Aktien aufwendet, das hängt auch immer ab von der Einstellung, auch vom Beruf, von der Lust. Und wenn man jetzt ganz wenig Zeit hat, kann man trotzdem sehr erfolgreich an der Börse sein.
Wie viel muss man denn investieren? Wie viel Zeit?
Ja, das ist unterschiedlich. Wenn ich jetzt sage, ich mache jetzt gar keine Einzelaktien, sondern ich nehme nur Aktienkörbe, die sogenannten ETFs, die jetzt ein DAX oder ein Dow Jones oder ein MDAX oder ein SDAX, also diese Börsenbarometer-Indizes abbilden. Da kann man je nach Geldbeutel so 5 bis 10 verschiedene haben. Habe ich die ganze breite Streuung, nicht? Und da brauche ich wenig Zeit. Nicht? Da reicht es, wenn ich einmal im Monat gucke, vielleicht sogar einmal im Vierteljahr. Und wenn ich da mehr Lust habe und mehr Zeit habe und mehr Geld habe, dann gehe ich dann als nächste Schritte zu Aktien über. Und wenn ich Aktien kaufe, dann kann ich nicht sagen, ich gucke einmal im Monat, da müsste man da wenigstens sagen, 1-2 Mal in der Woche beschäftige ich mich mit Aktien.
Wenn jetzt jemand nicht so viel Geld hat, ich sage jetzt mal 1.500 Euro. Was würden Sie dem empfehlen? Was soll er mit dem Geld machen?
Dann würde ich erst mal fragen, konntest du nicht zurücklegen oder wolltest du nicht zurücklegen? Warum sind es nur 1.500 Euro? Würde jemand sagen, ja, ich verdiene ja jetzt erst. Oder ich habe auch eine Wohnung und Auto, ich habe nicht mehr Geld. Und dann würde ich sagen, kann man jetzt in Zukunft mehr zurücklegen? Und dann sagen manche, ja, also wenn ich jetzt mal ein bisschen richtig spare, sind es vielleicht 200 oder 300 Euro im Monat. Das würde gehen, nicht? Also sowas erfrage ich dann erstmal. Und dann sage ich, jetzt machen wir natürlich keine Aktien, sondern wir nehmen diese Aktienkörbe ETFs und die übrigen, das machen wir mit Sparplänen.
Aktien sparen?
Ja, dass man sagt, ich mache jetzt ETFs mit Sparplänen, dass ich dann diese 300, dass ich sage, da kann ich dann 6 ETFs auf dem Sparplan laufen lassen. Nicht? Und wenn da dann mal etliche 5.000 Euro mal auf jeden drauf sind, dann kann man dann zum Beispiel sagen, okay, natürlich behalte ich die ETFs und jetzt mache ich dann die Sparpläne auf was anderes. Möglicherweise dann sogar auf Einzelaktien. Also so kann man das auch aufbauen mit wenig Geld und wenig Zeit und wenig Wissen. Nicht? Aber das Wissen kann man sich dann aneignen durch Lesen guter Bücher.
Trotzdem haben ja viele Angst vor Aktien, ja, weil man geht ja auch ein Risiko ein. Also gerade im Corona-Crash, Sie haben 500.000 Euro verloren, sind aber von einem sehr hohen Level gekommen. Aber Leute, die halt nicht so viel Geld haben, die waren natürlich sehr betrübt. Und andere, die keine Aktien haben, haben gedacht, puh, was ein Glück, dass ich keine Aktien hatte, sondern mein Geld auf dem Sparbuch habe. Ist da nicht was dran?
Eigentlich jetzt nicht mehr. Früher hatten wir Hochzinspolitik. Wenn da jemand ein Angsthase war, und Deutschland gilt eigentlich als Volk des Jammerns und Wehklagens und auch der Angst, das ist einfach mal so, dann konnte man durchaus sagen, nee, mit Aktien will ich nichts zu tun haben. Ich kriege ja auf dem Bundesschatzbrief 5 oder 6 oder 7% Zinsen. Dann braucht den Mann nicht unbedingt Aktien. Heute ist es ganz was anderes. Wenn ich jetzt sage, nee, ich will mit Aktien und so weiter überhaupt nichts zu tun haben, und ich bin meinem lieben Sparbuch treu, dann denkt man, man verliert kein Geld, wenn da 10.000 Euro draufstehen, bleiben 10.000 Euro drauf. Bloß die Kaufkraft lässt nach. Mit dem Sparbuch verliert man Geld. Schleichend. Dann habe ich garantierte Verluste. Nicht bei Aktien kann ich Verluste haben. Also für mich ist das größte Risiko, überhaupt kein Risiko eingehen zu wollen. Mit vernünftigen ETF gewinnt man. Langfristig.
Sie waren, glaube ich, immer jemand, dem Erfolg wichtig war, der gerne Erfolg hat, auch ehrgeizig ist, fleißig ist. Ich habe gelesen, dass Sie schon als Kind, als Mädchen bis zu 3 Stunden Klavier am Tag geübt haben.
Das habe ich sehr gern gemacht. Also auf den Punkt gebracht, ich bin gar nicht besonders musikalisch. Diese 3 Stunden, das war natürlich vor allen Dingen eine Abwehrreaktion. Also noch heute hasse ich Hausarbeit. Hausarbeit zu machen ist für mich ohne Ende grauen. Ich arbeite lieber 10 Stunden am Computer als 1 Stunde im Haushalt. Und meine Mutter war natürlich scharf drauf, dass ich im Haushalt helfe. Nicht, aber Klavierspielen mochte sie, weil sie eben auch gerne Gesellschaften gab. Sonst mochte die mich gar nicht. Aber zum Klavierspielen, da war ich dann die tolle Pianistin. Und dann hat sie das gefördert. Und diese 3 Stunden waren natürlich eine Freude für mich. Vor allen Dingen deswegen, weil ich in der Zeit keine Hausarbeit machen musste. Denn es gab ja früher keine Gerätschaften. Man hatte mit so einer Familie mit 6 Kindern, wir haben richtig viel Arbeit. Nicht? Und da habe ich eigentlich Klavier gespielt und sonst musste ich aber im Winter für diese ganze Belegschaft Socken stopfen ohne Ende. Und dann hatte ich 20 Hühner zu betreuen, für die war ich voll verantwortlich. Und dann habe ich viel im Garten gemacht. Nicht? So war mein Leben als Kind.
Sie sind in Rostock aufgewachsen, ja, und haben dann nach dem Krieg eben im damaligen Ostdeutschland gelebt, in der DDR gelebt. Also das Vermögen der Eltern war weg.
Wir waren in Rostock. Nicht? Und dann war 1944 diese schlimme Bombennacht. Unsere Villa, also mein Vater war sehr reich. Und dann ist in einer Nacht alles kaputt gegangen. Mein Vater hatte aber unter den Wintergarten so einen Luftschutzraum gebaut. Nicht? Und da hatten wir alle überlebt. war der einzige Raum, der übrig blieb. Und wir hatten dann nachher ein anderes Haus, ich weiß nicht, ob Gemüse oder ob ihm das gehörte, weiß ich nicht. Und er ist dann irgendwann mal geflohen, allein mit der ältesten Tochter. Und dann war die Mutter noch übrig mit den anderen Kindern. Die wollten dann auch weg. Dann war es so, okay, einer muss da bleiben, weil der eine Nachbar neben uns ein Stadi war. Der hätte das genau gemerkt, wenn da nachher niemand mehr ist. Okay, jetzt hieß es, einer muss da bleiben. Ja, wer bleibt da? Ich mit 13.
Das finde ich aber wirklich erstaunlich. Also ihre Mutter ist dann geflohen mit den restlichen vier Kindern, die noch übrig waren, und hat sie zurückgelassen mit knapp 13 Jahren damals.
Sie hat mich aus zwei Gründen zurückgelassen. Erstens mal mochte sie mich eh nicht.
Warum nicht?
Ja, weil ich nicht ihrem Bild entsprach. Also meine Mutter war eine schöne Frau. Nicht? Die eigentlich auch von ihren Töchtern, die anderen haben es ja auch so gemacht, praktisch so erzogen worden, dass sie vor allen Dingen lernten, so zu sein, wie man als Mädchen zu sein hat, damit man dann einen entsprechenden Mann eben auch bekommt. Und in dieses Bild passte ich nicht rein. Mir war Mode total Schnuppe. Mir ist heute Mode auch noch Schnuppe. Ich ziehe mich vernünftig an, auch als Wertschätzung, zum Beispiel wie Ihnen gegenüber. Das ist ganz klar, wenn ich Vortrag halte, ziehe ich mich ordentlich an. Aber ich habe noch nie das Bestreben gehabt, auch nie in meinem Leben. Du musst dir jetzt irgendwas Besonderes kaufen, damit du einen Mann anmachen kannst. Also meine älteren Schwestern, da habe ich manchmal gesehen, wie raffiniert die das machen. Flirten und sonst was und Mode und Kleidung, die entsprachen diesem Bild. Und meine Mutter sagte, wenn ich sage, es ist schwarz und es ist weiß, dann ist es trotzdem schwarz. Und Gnade Gott, du sagst, es ist weiß, auch wenn es weiß ist. Nicht? Und ich habe natürlich dann gesagt, es ist nicht schwarz. Dann bin ich verprügelt worden. Nicht so lange, bis ich den Mund gehalten habe, aber ich habe da nicht nachgegeben. Und ich entsprach in keiner Weise ihrem Bild. Ich habe lieber mit Jungs geboxt und ich habe Fußball gespielt. Nicht? Also all sowas, was meine Mutter natürlich zutiefst verabscheut hat.
Auf der anderen Seite muss man ja sagen, wenn sie sie da zurückgelassen hat in diesem Haus, war ja beabsichtigt, dass sie nachkommen. Aber sie waren offensichtlich trotzdem diejenige von den Kindern, denen sie am ersten zugetraut hat, das zu bewältigen.
Das stimmt. Sie mochte mich nicht, aber sie wusste, wenn ich etwas zu machen habe, habe ich das immer zu 100% erfüllt. Und ich habe nie in meinem Leben gesagt, ich mache es und ich mache es nicht. Meine Mutter wusste sehr genau, dass dieses Kind kein einziges Tier zurücklassen wird. Nicht? Es ist nicht leicht, als 13-jähriges Kind jetzt zum Beispiel 20 Hühner in gute Hände zu bringen.
Also Sie waren dann vor Ort, haben geschaut, dass das Haus belebt, außer dass der Nachbar keinen Verdacht schöpfte, und haben die Tiere versorgt.
Und nicht nur versorgt, ich musste die so wegschaffen, dass die weiter leben konnten. Nicht? Und das ist gar nicht so leicht, mit Hühnern geht es ja noch, Kaninchen geht auch noch, aber zwei Ziegen nicht in andere Hände zu bringen, das war nicht so ganz einfach.
Wie lang waren Sie alleine in dem Haus da noch mit den Tieren?
Ich weiß es nicht, aber mindestens mal eine Woche.
Sie da überhaupt keine Angst?
Ach, was weiß ich nicht. Ich weiß nur, dass ich immer wissen wollte, ob der Stasi da ist. Nicht? Und dann habe ich immer in deinem Garten Bälle geworfen, das habe ich sonst auch gemacht. Und dann kam der raus und hat mir, wenn er mich erwischt hat, hat er mir gleich mal eine runtergehauen. Und immer dann, wenn die Bälle praktisch unbeachtet da lagen, dann wusste ich, der ist jetzt nicht da. Nicht? Und dann konnte ich was machen.
Sie sind dann alleine mit dem Zug geflohen nach West-Berlin. Ihre Familie hatte dann inzwischen überhaupt kein Geld mehr. Und obwohl sie exzellent in der Schule waren, war dann klar für ihre Eltern, also Abitur soll das Mädchen nicht machen, die soll nach der mittleren Reife aufhören, um zum Verdienst der Familie beitragen.
Ja, Gymnasium kostet Geld.
Also sie haben dann eine Gartenbaulehre angefangen, muss man sagen. 8 Wochen haben sie die gemacht. Es hat nicht lange gedauert, da sind sie da auch aufgefallen in der Gartenbaulehre. Positiv aufgefallen, durch was nämlich?
Ja gut, Gartenbau konnte ich und die habe ich geliebt. Ich habe mit Pflanzen Experimente gemacht, die sich heute sogar beweisen, dass das was taugt. Also ich war eigentlich so ein Erfinder- und Entdeckertyp. Und mein Meister, der war sehr nett und verständnisvoll, Der wusste aber theoretisch nicht viel. Der hatte schnell gemerkt, dass ich theoretisch viel besser war. Dann hat er gesagt, pass mal auf, du gehst ja jetzt da zu dem Wettbewerb, da guckst du dir das mal an. Und nächstes Jahr kannst du dann mitmachen. Guck dir das einfach mal an. Also ich habe mir das nicht angeguckt, sondern ich habe mich da angemeldet. Überraschenderweise habe ich dann diesen Gesellenwettbewerb gewonnen.
Nach 8 Wochen?
Ja gut, ich habe ja vorher schon gelesen über Gartenbau. Das war für mich aber tödlich. Da habe ich gesagt, also wenn du jetzt schon nach 8 Wochen besser bist als die ganzen Gesellen, dann wärst du ja verrückt vor Unterforderung. Habe ich zu meinem Vater gesagt, das geht nicht. Du musst mir irgendwas verschaffen, wo ich mal richtig überfordert bin. Meine Mutter hat das natürlich dann als Charakterschwäche abgetan. Jetzt gewinn die und bleib nicht in dem Beruf. Das war dann noch schlimmer mit meiner Mutter. Mein Vater hat gesagt, ich werde dir mal zeigen, was eine Überforderung ist. Der war ja ein Lehrer dann an der Handelsschule. Da hat er gesagt, geh in den Halbjahreskurs. Das sind Abiturienten und höhere Handelsschüler. Die müssen schon stenografieren können, die müssen Maschinen schreiben können, während diese anderen Fächer wie Buchführung, Steuerrecht, das fängt nochmal von vorne an, im Schnelldurchgang. Und dann war das erst eine grenzenlose Überforderung, die hat mich aber nicht gestört, weil ich sage, du kannst an der Überforderung wachsen. Ja gut, ich habe dann geübt. Steno mir erstmal selber beigebracht, Maschinenschreiben auch, konnte ich nachher so gut, dass ich sogar für Weltmeisterschaften qualifiziert war. Und dann habe ich natürlich im ersten Vierteljahr, war ich natürlich grottenschlecht. Aber ich habe das aufgeholt und nachher habe ich dann die Prüfung auch wieder mit Auszeichnung bestanden.
Sie haben es später sogar auch sportlich noch in die Bundesliga geschafft, muss man sagen, beim Tischtennis.
War schon erste Liga, aber die war zweigeteilt. Nicht? Und meine Mannschaft war jetzt nicht so gut, wenn diese keine zweigeteilte wären, wären wir in der zweiten Liga gewesen.
Trotzdem spielen nicht viele so gut Tischtennis.
Vor allen Dingen, ich habe schon richtig gut Tischtennis gespielt. Vor allen Dingen dann in folgender Weise. Ich konnte also angreifen wie ein Teufel. Nicht? Und ich habe sogar gegen die Europameisterin einige Male gewonnen. Auch gegen deutsche Meisterin, gegen die guten Spieler, habe ich richtig gut Tischtennis gespielt. Aber es konnte auch sein, dass ich gegen so eine Dorfflasche verloren habe. Also in dieser Bundesliga-Rangliste habe ich gegen die guten Spieler fast alle gewonnen und gegen die schlechtesten fast alle verloren. Insgesamt habe ich eine gute Bilanz gehabt. Und wenn Länderspiele waren, Baden-Württemberg oder Süddeutschland, war ich immer verlässlich, dass ich da richtig gute Leistungen mache.
Sie sind zum Tischtennisspielen, dass Sie so gut wurden, glaube ich, durch eine Wette mit Ihrem Mann gekommen.
Das ist richtig. Also mein Mann, der, sagen wir mal, der konnte recht gut Schach spielen, der konnte Tischtennis spielen. Und dann hat man mir Camping gemacht und dann hat er mich so richtig abgezogen. Ich habe gar keine Chance gehabt und dann haben wir eine Wette gemacht. In einem Jahr spielen wir wieder. Und der verliert, der muss für unser Haus und für nachher für unsere Freizeit eine Jola-Platte bezahlen. Das war so das Maß aller Dinge, eine Jola-Platte.
Also eine Tischtennisplatte
ist das. Aber eine richtig gute. Nicht? Und dann bin ich in meinen Dorfverein, dann sage ich, pass auf Leute, bringt mir jetzt mal ganz schnell das Tischtennisspielen bei. Wenn ich nämlich nächstes Jahr gegen meinen Mann gewinne, dann gibt es eine Jola-Platte. Da haben die mir das auch beigebracht. Und dann nach einem Jahr hat mein Mann überhaupt keine Chance mehr gegen mich gehabt.
Aber man merkt schon, Sie haben bei allem, was Sie anpacken, wirklich auch das Bedürfnis, das richtig gut zu machen.
Ja,
richtig gut zu werden.
Sie also entweder gar nicht. Entweder sage ich, ich kann das überhaupt nicht, ich mache das gar nicht erst. Nicht? Also ich hätte mich nie überreden lassen, jetzt Ballett zu machen oder Eiskunstlauf. Wenn ich sehe, ich kann ein Ziel nicht erreichen, dann mache ich es eben gar nicht. Die Sachen, die ich lieb, die mache ich dann richtig.
Und Sie waren ja auch leidenschaftlich gerne Lehrerin auf der Realschule.
Also das bin ich immer noch. Also jetzt nicht an der Realschule. Also ich war es bis gestern. Ich habe in 17 Jahren Volkshochschule jede Woche 4 Kurse gehalten. 12 Schulstunden.
Und Börsenkurse.
Ja, und das habe ich immer gemacht. Und ich habe noch nie eine Stunde ausfallen lassen, bis gestern. Und da habe ich gemerkt, ich kann nicht mehr zur Volkshochschule. Ich komme diese 4 Stockwerke, ich komme da nicht hoch. Jetzt habe ich die das erste Mal in meinem Leben gesagt, ich kann sie nicht mehr weitermachen. Umgekehrt habe ich auch gesagt, ihr könnt, solange ich lebe, noch E-Mails schreiben, die beantworte ich. Das. Und wenn jemand das Bedürfnis hat, kann er mich auch besuchen. Nicht? Also so läuft das jetzt.
Als Sie noch Realschullehrerin waren, da hat es Ihnen auch nicht genügt, einfach zu unterrichten. Sie haben auch Lehrer ausgebildet und Sie haben eigene Schulbücher geschrieben.
Ja, das war mir auch ein Bedürfnis. Nicht nur Schulbücher, sondern auch Lehrerhandbücher.
Sie haben eine Börsen-AG dann geleitet an Ihrer Schule auf Wunsch des Rektors, haben sich da auch so richtig reingearbeitet. Und als Sie gemerkt haben, das gibt ja kein gescheites Schulbuch zum Thema Aktien, haben Sie prompt selbst eins geschrieben. Das wurde, glaube ich, damals Ihr erster Bestseller, oder?
Der kleine grüne Dachs. Und dann hat mir das natürlich dann auch Spaß gemacht, nicht da mal was anderes zu machen, dann dieser kleine Bestseller. Und dann waren meine Schüler auch sehr erfolgreich in so einem Börsen-Europa-Wettbewerbsspiel. Und dann war das für mich irgendwie ein richtiges Thema. Geld hatte ich natürlich gar keins. Warum hatte ich kein Geld? Ich habe nie was geerbt. Mein Mann hatte auch kein Geld. Der war halbwaise. Nicht? Der hatte eine Mutter, die war eine einfache Fabrikarbeiterin. Wir waren dann beide, praktisch hatten gutes Einkommen, aber keinerlei Rückhalt von den Eltern. Nicht? Und mein Mann hatte als wichtigstes Ziel, war für ihn dieses Haus, wo ich jetzt noch wohne. Wir brauchen ein Haus und dann wollen wir eine Familie mit Kindern. Nicht? Das war unser Ziel und dadurch haben wir jahrelang kein Geld gehabt übrig. Und dann war mir vor allem ganz wichtig, dass sie für die Kinder die bestmögliche Ausbildung war. Nicht? Also, dass man selber da irgendwas mit Aktien machen konnte, war nicht drin.
Sie haben ja dann Ihre erste Aktie gekauft. Mhm. Da waren Sie 59 Jahre alt.
Ja.
Hatten dann 30.000 Euro gespart. Wie haben Sie das geschafft, so viel Geld dann doch zusammenzusparen?
Ja, gut. Irgendwann hatten die Kinder auch mal ihre Uni-Ausbildung fertig, haben selber Geld verdient und dann brauchte ich von meinem Lehrergehalt ja auch nicht mehr alles. Ich habe auch immer mal so Kleinigkeiten erfunden.
Was haben Sie denn erfunden?
Ja, ich habe Folgendes erfunden, dass man zum Beispiel den Kassettenrekorder, der kam damals auf den Markt. Und da ist mir gleich eingefallen, du kannst mit dem Kassettenrekorder mehrkanaliges Lernen ermöglichen. Also wenn ich jetzt mal davon ausgehe, Steno, dann konnte man, der eine Schüler hat dann 100 Silben geübt, der andere 120, der andere 140. Das konnte man dann auch für Sprachen machen. Dass man zum Beispiel sagt, ich habe Hausaufgabenbetreuung für die Schüler. Und der eine macht jetzt dann das Programm mit Französisch, der andere mit Englisch, der andere Englisch erste Stufe, zweite Stufe. Und dann habe ich eigentlich mehrkanaliges Lernen über den Kassettenrekorder. Und das habe ich dann angeboten. Da habe ich gleich von St. Augustin so ein schönes, nettes Angebot bekommen. Wir laden Sie für eine Woche bei uns ein. Sie sind unser Gast. Und 5.000 gibt es auch noch. Für das Programm habe ich zugesagt. Ein paar Tage später kam Philips Angebot mit 30.000. Habe ich natürlich dann abgelehnt, weil ich meine Verträge einhalte.
Lassen Sie uns noch mal auf Ihren ersten Aktienkauf zurückkommen. Ja. Also mit 59 haben Sie dann Ihre erste Aktie gekauft. Was war das für eine Aktie?
Das war die Deutsche Telekom gewesen. Also die ist ja dann später auch verschrien worden. Da war die richtig in Verruf geraten. Da hat man immer so gespottet. Mal ist sie hoch, mal ist sie niedrig, wie der A vom alten Friedrich. Ich habe immer noch Telekom-Aktien. Vom Kurs her sind die nicht so dolle. Aber die zahlen viel Dividende und zwar sogar eine steuerfreie Dividende. Also ich habe mit Deutscher Telekom nie Minus gemacht. Wer aber natürlich jetzt sie mit 60 gekauft hat, oder die ging bis auf 104 Euro, nicht? Der hatte eigentlich keinen Grund zu klagen, sondern der hätte sich sagen müssen, ich bin doch selber schuld, wenn ich zu diesen idiotischen Kursen, man kann doch nicht die deutsche Kehle bekommen, was dazu, wenn der Aktienkurs so hoch geht, dann abstürzt. Das ist ein Anlegerverhaltensfehler.
Also sowas passiert Ihnen auf jeden Fall nicht. Wie viele Titel haben Sie heute in Ihrem Portfolio, wenn mit der Telekom alles anfing?
Also wenn ich jetzt alle zusammenrechne, weil ich jetzt in der letzten Zeit auch Nachhaltigkeitsaktien mir echte dazugelegt habe, weil ich es wichtig finde, habe ich so 140 Aktien.
Was Nachhaltigkeitsaktien betrifft, haben Sie ein Buch geschrieben, das am 15. September rauskommt. Gutes Gewissen und dennoch erfolgreich. Wie wichtig ist es für Sie, heute Aktien zu kaufen von Firmen, von denen sie wissen, die schaden nicht der Umwelt, die arbeiten nachhaltig oder die erfinden zum Beispiel sogar Technologien, die der Umwelt was Gutes tun?
Das ist für mich heute sehr wichtig. Also früher habe ich mich darauf beschränkt, dass ich bestimmte Aktien nicht gekauft habe, wenn zum Beispiel Rüstung oder Waffen war. Die habe ich auch schon abgelehnt. Aber heute gehe ich dann auch weiter, dass ich sage, ich hau nicht meine Aktien raus, die jetzt nicht nachhaltig sind. Aber ich kaufe heute dann welche, die gezielt nachhaltig sind. Nicht, dass ich sage, ich will Aktien haben, die zum Beispiel den Klimawandel bekämpfen, die jetzt CO2-Ausstoß verringern oder die jetzt zum Beispiel eine wirklich zeitgemäße Infrastruktur haben, die ohne Kohle auskommen, die fast für Bildung tun. Und da bin ich sehr aktiv drin und das finde ich auch total wichtig. Also erstens geht es mir darum, dass ich sage, Kapitalismus ist nicht unbedingt was Bösartiges, nicht? Und wer Aktionär ist, ist nicht unbedingt jetzt ein Schwein, sondern man kann auch mit nachhaltigen Aktien helfen, dass diese Firmen noch mehr Nachhaltigkeit tun. Wenn ich nämlich mein Geld und andere auch in Nachhaltigkeitsaktien reinstecken, die wirklich nachhaltig sind, dann kann ein Unternehmen auch sagen, guck, unser Aktienkurs steigt, wir haben wieder mehr Eigenkapital und das kann man dann ja wieder reinstecken in den Klimawandel, in die Infrastruktur, in die Bildung, nicht in neue Technologie, nicht in alles Mögliche. Und wenn wir das alles nicht tun, nicht, dann haben also so junge Leute wie Sie oder auch Kinder und Enkel keine Zukunft mehr. Man muss sich vorstellen, dass wir, wenn das Klimaziel mit 2 Grad nicht gehalten wird, da kann man zwar auch schon sehen, dass Tsunami, Überflutungen, Waldbrände immer schlimmer werden, aber es ist noch irgendwie zu kontrollieren. Wenn es auf 3 Grad wird, wird es schwierig. Ab 4 Grad gibt es kein Zurück mehr. Und dann geht die ganze Welt zugrunde. Das wollen wir nicht. Und persönlich kann man dann wieder sagen, das, was ich verdiene, das gebe ich ja auch nicht aus, indem ich jetzt einen lockeren Lebenswandel führe oder alles Mögliche mache, um anzugeben. Stellen Sie sich mal vor, ich wäre jetzt so arrogant, dass Sie diese ganzen Möbel erneuern, was das alleine für Abfall gibt, was das für Müll gibt. Nicht? Und was, es nützt ja keinem.
Sie leben noch in Ihrem Reihenhäuschen aus den 60er Jahren, ja, mit dem Möbel von damals.
Ganz genau.
Mit dem Vermögen, das Sie inzwischen haben, eine Villa umzuziehen mit Pool, war das nie eine Versuchung?
Nein, weil ich das Geld ja nicht verdient habe, um mir ein schönes Leben zu machen. Also für mich ist das Geld praktisch die Bestätigung und die Messlatte für den Erfolg meiner Hochtiefmutstrategie. Ich freue mich natürlich, wenn mein Depot wächst, ist ja ganz klar. Nicht? Und ich kann damit auch andere überzeugen. Schaut her, ihr müsst nicht unbedingt aus 30.000 Euro 2,7 Millionen machen, das müsst ihr nicht. Aber ich will euch zeigen, dass es geht. Nicht? Und dass jeder, der es richtig macht, kann sein Geld vermehren.
Aber es gibt doch so Träume, die man vielleicht hat, zum Beispiel mal eine Weltreise zu machen oder irgendwas. Hat Sie sowas nie gelockt?
Nee. Wenn ich dann mal Geräte kaufe, also Computer oder Waschmaschine oder so, da lege ich auf echte Qualität. Und diese Möbel, die hier stehen, die sind 30 Jahre alt, das sind aber keine Mistmöbel. Teilweise ist das Handwerksarbeit. Nicht, die sind jetzt heute alt, aber die haben immerhin 60 Jahre überlebt. Nicht? Und da fühle ich mich wohl. Also wenn ich was kaufe, kaufe ich Qualität. Aber ich habe jetzt nicht die Wunschträume, dass ich sage, ich muss eine Schifffahrt, ich muss eine Weltreise machen oder jetzt noch die letzten Tage noch mal irgendwas. Die Bedürfnisse hatte ich nicht.
Gibt es denn irgendwas aus Ihrer Lebenserfahrung heraus, was Sie jungen Menschen gerne mit auf den Weg geben werden?
Ja, ich würde mal sagen, ihr müsst Disziplin in eurem Leben halten. Ihr müsst Wort halten, nicht? Ihr müsst Versprechen halten, ihr müsst euch Ziele setzen, die erreichbar sind und diese Ziele sollten der Umwelt nutzen, anstatt dass sie schaden.
Was ist Ihnen denn jetzt noch richtig wichtig?
Also jetzt, ich gehe mal davon aus, in diesem Monat sterbe ich und dann freue ich mich auch über Zeichen der Wertschätzung. Und dann freue ich mich Auch wenn es so Abschiedsvorstellungen gibt, dürfen wir sie besuchen. Das sind Anzeichen von Wertschätzung. Nicht? Genauso gestern von der Börse Stuttgart. Die schicken mir dann ein Paket mit so erlesenen Delikatessen. Also richtig leckere Konfitüren und richtig leckere Aufstriche. So was freut mich dann. Nicht? Oder wenn jetzt so extra einer von meinen Schülern extra aus Darmstadt kommt, um mir nochmal zu danken für den Unterricht, und da kriege ich jetzt so viel Zuspruch, das ist für mich eine echte Freude. Diese vielen Anzeichen von Wertschätzung, auch von einfachen Leuten, die sagen, durch sie habe ich überhaupt mal mit Aktien angefangen, durch sie habe ich jetzt auch Mut, ich habe meine Angst verloren. Also das sind für mich jetzt so in diesen letzten Tagen richtig schöne Erfolge, da freue ich mich richtig, richtig, richtig.
Frau Sander, ein Luxus haben Sie sich, glaube ich, immer gegönnt, habe ich mir sagen lassen. Sie essen gerne gut.
Ja.
Und Sie mögen sehr gerne gute Pralinen. Ich habe jetzt als kleines Dankeschön, dass Sie sich die Zeit für unsere Leute-Sendung genommen haben, habe ich für Sie die besten Pralinen besorgt, die ich in Mainz finden konnte.
Also ich hatte auch jetzt richtig schöne Pralinen so von so einem Verehrer bekommen und die habe ich hingestellt und die waren natürlich nachher waren noch eine übrig.
Die verstecken Sie jetzt und behalten die einfach für sich. Da also kriegt jetzt keiner was von ab.
Verstecken tut sie dann auch nicht. Der Sohn mag keine Pralinen, Tochter schon. Dann dachte ich, greif mal rein, such dir mal was aus.
Das sei Ihnen gegönnt. Mit Ihren Kindern dürfen Sie gerne teilen. Frau Sander, es war für mich eine ganz große Ehre, dieses Gespräch mit Ihnen führen zu dürfen.
Also mich hat es auch richtig begeistert. Danke.
SWR 1 Rheinland-Pfalz, Leute.